Es ist immer wieder spannend, ich mache das gerne, Martina auch, mich einfach mal irgendwo auf eine Bank zu setzen und Leute zu beobachten. Wie gehen die miteinander um? Was machen die gerade? Also gar nicht mal unbedingt, was reden die? Oft reicht das wirklich schon aus, mitzubekommen, ja, wird das laut, wie auch immer, oder wie ist der Umgangston miteinander? Auch beim Einkaufen, manchmal eine spannende Sache, wenn der Mann die Frau anfaucht oder umgekehrt. Man kann vieles beobachten, wie respektvoll, wie sorgsam wird miteinander umgegangen oder eben halt, ja, wie grantig oder vorwurfsvoll, wie auch immer. Wie redet einer mit und manchmal auch über andere? Ehepaare in der Öffentlichkeit, Eltern mit ihren Kindern. Oder wie reden Kinder über ihre Eltern, meine Alten? Muss nicht negativ sein. Oder wie reden Freunde miteinander? Wird da hin und her gefrotzelt? Ich habe auch einen lieben Freund. Wir mussten aufpassen bei einem Bibelseminar in der Gemeinde. Wir haben uns so geuzt, gesagt, also wer das von außen sieht, der denkt, die sind miteinander verfeindet, die mögen sich nicht. Wir lieben uns noch heute über 30 Jahre und freuen uns immer noch, einander zu begegnen und wieder zu begegnen. Also einfach mal so. Und genauso das, was du schon gesagt hast, mit uns auch in der Gemeinde. Kennzeichen D im Fernsehen, Kennzeichen Deutschland, aber Kennzeichen L, eigentlich Kennzeichen lieber, wenn jemand uns als Gemeinde wahrnimmt, ganz egal wo, in welchem Umfeld. Was für einen Eindruck hinterlassen wir? Ist es das wirklich ein Etikettenschwindel? Ist das, was draufsteht, auch drinnen? Ist es das? Wir wollen Gemeinde mit Herz sein. Nur, wie stellen wir uns so eine Gemeinde vor? Eine Gemeinde mit Herz. Ich habe ja schon vor letzten Sonntag schon eine Richtung skizziert, sprich das Herz für Gott, unser Herz für Gott, haben wir vielleicht eben gerade ein Stück auch abgebildet. Lobpreis, Anbetung, all das kann Ausdruck dieses Herzens für Gott sein. Das ist aber nur ein Teil dessen. Also wie stellst du dir eine Gemeinde vor, die ein Herz für andere hat, beziehungsweise wo dein Herz für den anderen, für die andere ja zum Ausdruck kommt, sichtbar wird, spürbar wird, erlebbar wird und nicht nur irgendwo, naja, klar, wir müssen uns ja alle irgendwie lieb haben, irgendwie muss das gehen. Und ich möchte euch herausfordern, ich hoffe, das wird ein anstrengender Gottesdienst für euch. Wer wollte gehen? Wir müssen herreden, ist aber okay. Also, ich finde das aber ehrlich und das finde ich gut. Also mit nur zuhören, es gibt nicht nur was auf die Ohren, ich hoffe, es gibt auch was fürs Herz. Und dieses mein Herz für dich, dieser zweite Teil, also das Herz füreinander und dazu wird ja auch noch ein dritter Teil kommen, mein Herz für andere. Und ich habe das bewusst so einmal für Gott, füreinander innerhalb der Gemeinde und damit meine ich wirklich alles, was sich in unserer Gemeinde abspielt, ob das Gottesdienst ist, ob das Kleingruppe ist, mit Gästen, Freunden, all das gehört hier mit hinein. Das heißt, dass jeder Einzelne von uns kann seinen Teil und muss sogar seinen Teil dazu beitragen. Das können wir nicht delegieren und sagen, ja, das muss der Pastor machen oder das müssen die Ältesten oder die Leiter oder vielleicht auch nochmal die Diakone, also wir finden immer irgendwelche anderen, sondern wir können alle etwas dafür tun, dass es ein prima Klima in der Gemeinde gibt. Und zwar ein Klima, ein Umgang, der schon im Foyer beginnt oder vielleicht sogar vor der Tür schon beginnt. Und ein Klima, das durch Fenster, durch Wände, durch Türen nach außen dringt. Das heißt also etwas, was, ich will nicht sagen, so einen Heiligenschein über dir, das wäre auch mal so ein Ding, was ich mir vielleicht vorstelle, aber was nach außen hin spürbar, sichtbar, erlebbar wird und nicht als besondere Aktion, sondern wirklich als etwas, was normal ist. Und wir haben ja gelernt, gerade durch Corona auch, dass Normalität, ja, das wünschen wir uns eigentlich. Aber ist das normal auch an der Stelle? Also konkret die Frage, seid ihr dabei? Lasst ihr euch drauf ein? Bist du dabei? Dann können wir uns dem widmen. Wie sieht eine Gemeinde aus, die ein Herz füreinander hat? Für alle. Neugierige Gäste, Freunde. Und natürlich die Frage, wer legt denn das jetzt fest? Woran wollen wir uns orientieren? Es kann ja nicht darum gehen, was man tut oder nach dem Echo-Prinzip. Naja, so wie du mir begegnest, mache ich es auch, wie es in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Ihr kennt diese ganzen Dinge. Oder auch nicht nach dem Motto, man müsste ja eigentlich ist es so bescheuertes Wort. Also entweder machen wir es oder lassen wir es, aber nicht, ne? Oder wir sollten, ist auch schön, Konjunktiv. Manchmal ist es gut, manchmal empfiehlt es sich, aber an der Stelle, wir haben hier einen ganz klaren Maßstab. Jesus selber ist Herr der Gemeinde, das heißt, er hat eine ganz klare Vorstellung, wie es bei seinen Leuten, bei seinen Followern, Neudeutsch, ja, aber das waren genau damals die Jünger, die Nachfolger, Follower sagen wir ja heute, wie das zugehen sollte, wie das zugehen kann. Also, ich werde euch jeweils nur den Bibelvers oder die Bibelverse dazu an die Wand werfen, also hier aus Johannes 13, 34 und 35. Jesus sagt, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, ihr sollt einander lieben, genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Klare Aussage. Aber es ist so einfach, ist das gar nicht. Also ich empfinde das als schwer verdaulich. Das ist ganz schön steil, was Jesus hier will. Was für ein Bild gibst du ab? Wenn man dich sieht, sieht man Jesus dahinter? So wie in diesem Bild vom Sieger Köder? Nicht nur die Füße Jesus zu sehen, wie glaubwürdig wird Jesus durch dich? Weil wir sind Gottes Bodenpersonal. Du bist Gottes Bodenpersonal. Also, wie glaubwürdig wird Jesus durch dein Reden, durch dein Verhalten und ich wage noch einen Sprung sogar zu sagen, durch dein Denken. Auch wenn das vielleicht keiner mitbekommt, aber manchmal kann man das auch im Gesicht abspüren, was dahinter steckt. Also, und hier ist nicht die Rede davon, von Sympathie, oder von gemeinsamen Interessen oder irgendwo von einem missionarischen Auftrag, den wir doch alle miteinander teilen. Nein, ich kann mir einen Freundeskreis kann ich mir aussuchen. Das können Kinder schon ganz gut, wie schnell da Freundschaften geschlossen werden. Das geht manchmal ganz toll, auch wenn das dann, dann bist du nicht mehr mein Freund, dann bist du wieder mein Freund. Das geht manchmal ganz schön schnell und ich bin auch froh, dass Kinder das manchmal wirklich ganz schnell wieder auf die Reihe kriegen, dass das gar nicht so lange braucht. Aber eben halt nicht in der Gemeinde. Da ist es etwas anders. Diese Liebe, zu der uns Jesus beauftragt, ist eben nicht aufgrund menschlicher Zuneigung, sondern aufgrund göttlicher Zusammenführung. Ich weiß nicht, ob wir uns das mal so bewusst machen, weil Jesus uns zusammenstellt, erwächst daraus eine Verpflichtung. Eine Verpflichtung zu gegenseitiger Liebe. Und das finde ich heftig. Also nicht, ich führe mal meinen Puls, ich achte auf meinen Herzschlag, wenn ich jemanden sehe, sondern jetzt, nein. Da steht an eurer Liebe zueinander und vor allen Dingen genauso, wie ich euch geliebt habe. Also all das gehört hier zwingend mit hinein. Wie sieht diese Liebe aus? Wie sieht echte Liebe aus, zu der wir aufgefordert werden? Ich wage sogar zu behaupten, wenn das Auswirkungen in unsere Gesellschaft bekäme, es könnte eine Gesellschaft transformieren, verändern. Und das ist hier das Neue an diesem Gebot oder an dieser Aufforderung. Hintergrund ist der Maßstab, die Liebe Jesu zu uns. Und wir sind ja so gepolt, wir vergleichen uns gerne mit anderen. Unweigerlich. Das passiert. Kinder machen das, ich kann das nicht so gut wie oder ich hätte gerne, da steckt Neid, manchmal Neid mit dahinter. Und bei den Jüngern Jesu war das ja auch genauso. Sie wollten wissen, wer ist der Größte. Tja, ich habe ja schon mal gesagt, Männer, Hackordnung, bei den Frauen Zickenkrieg, wir kriegen das alle irgendwie hin. Doch diesen schielenden Blick zur Seite zu haben. Und Jesus gibt uns mit diesem Wie den Maßstab, wie ich euch geliebt habe. Und daran habe ich zu kauen. Da habe ich echt viel mit zu tun. Wie hat Jesus denn mich geliebt? Es ist eine selbstlose Liebe, eine hingebungsvolle Liebe, eine opferbereite Liebe, eine verständnisvolle Liebe, eine verzeihende Liebe, eine befreiende Liebe. Es lohnt sich, dir mal für sich selber nachzuspüren. Was bedeutet Jesu Liebe zu dir für dich? Du bist nicht Endverbraucher dieser Liebe. Das ist das nämlich, was da auch dahinter steckt, sondern das ist etwas, was zur Weitergabe gedacht ist. Also all das wird nur in dem Maß möglich sein, wie wir selber diese Liebe Jesu aufnehmen, empfangen und uns von ihr verändern lassen. Dietrich Bonhoeffer hat es einmal, finde ich, treffend ausgedrückt: Brüderliche Liebe ist Liebe, die durch Jesus Christus vermittelt wird und die in Jesus Christus ihre Quelle findet. Ich werde es jetzt nicht gendern, ja? Brüderliche Liebe ist Liebe, die durch Jesus Christus vermittelt ist und die in Jesus Christus ihre Quelle findet. Ziel und Wirkung eines liebevollen Miteinanders innerhalb der Gemeinde: es wird von außen wahrgenommen. Das ist atmosphärisch sozusagen. Da wird eine Gemeinde wahrgenommen. Damals hieß es, ach, wir haben sie einander so lieb. Das wäre doch toll, wenn man sagt, ja, das sind Leute, die schaffen das. Die schaffen etwas, was eigentlich unwahrscheinlich schwer ist, einander anzunehmen, wertzuschätzen, nicht in die Pfanne zu hauen, nicht übereinander zu schludern. Das Spannende für mich daran ist, es geht nicht um einen Selbstanspruch, es geht nicht um eine Selbstwahrnehmung, es geht um eine Außenwahrnehmung. Wie werden wir wahrgenommen, wie wollen wir wahrgenommen werden? Und meine eigene Erfahrung ist, oft ist es von außen einfacher wahrzunehmen, was innerhalb einer Gemeinde läuft oder nicht läuft. Wie oft ist es mir schon begegnet, da stimmt was nicht. Da irgendwo ist etwas nicht in Ordnung. Und das ist dann eine spannende Geschichte. Ein Miteinander in der Gemeinde, das von dieser Liebe Jesu durchdrungen ist, zeigt sich darin, dass wir einander wirklich lieben. Und ihr merkt, das ist eine Entscheidung, um die es geht. Einander anzunehmen, einander zu tragen, beziehungsweise vielleicht müssen wir noch einen Schritt zurückgehen, erst einmal zu ertragen, bevor ich dich tragen kann. Einander zu vergeben, einander zu helfen, einander in Liebe zu korrigieren. Auch das ist Zeichen einer Liebe. Das Leben einer menschlichen Gemeinschaft, die von Liebe, Freude, Geduld, Freundlichkeit geprägt wird, das hat Anziehungskraft. Das ist etwas Besonderes. Das ist ein Geschenk, keine Selbstverständlichkeit. Also, das sind andere Maßstäbe. Und was erkennt man an uns, an unserem Miteinander? Ich lasse die Frage offen, vielleicht Gesprächsthema hinterher. Dass wir Jünger Jesu sind, dass wir Christen sind, dass wir seinen Namen tragen oder dass wir eine Dose sind mit falschem Etikett. Zu sagen, nee, da müsste Pappenheimer draufstehen oder ich weiß nicht was, Klotzkopf oder ich will nicht noch andere Attribute nennen. Nee, er sagt ja, das ist beleidigend. Aber so. Was sind wir? Was sind wir von außen wahrgenommen? Also, eine Herausforderung. Ihr sollt einander lieben. Und das habe nicht ich gesagt, das hat Jesus gesagt. Und nach meinem Dafürhalten, das ist zeitlos gültig. Das gilt immer noch. Und auch nicht zu sagen, ja, wir gehen jetzt so für 50%, 70% gilt das. Nee. Und das nächste ist genauso eine Herausforderung. Das klang ja eben schon mit an. Ihr sollt das tun, was ich für euch getan habe. Und was hat Jesus getan? Ich habe euch die Füße gewaschen. Ich, der Herr und Lehrer. Also sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben. Ihr sollt das tun, was ich für euch getan habe. Aus Johannes 13, Vers 14 und 15. Damals war es ja üblich, wenn man in ein Haus kam, staubige Straßen, ganz klar, da hat der Hausherr dafür zu sorgen, die Füße müssen sauber gemacht werden. Bei den Sandalen, das wurde staubig, das wurde dreckig. Und das war eben halt nicht Sache des Hausherrn, der hat sich nicht hingekniet, sondern dafür hatte man gefälligst die Sklaven. Das war Sklavendienst. Die mussten das machen. Ja, dumme Sache. Nur als sie das hier auf diesem Hintergrund, da war kein Sklave da. Wer macht denn das? Und dann stellt euch die Jünger einmal vor. So, man guckt so in der Runde und wer zuckt jetzt zuerst? So wie in der Schule. Wenn ein Lehrer eine Frage stellt, wer zuckt zuerst? Oder wer guckt so unter sich und mich kann er ja nicht gemeint haben. Also sie wussten eigentlich alle, was Sache ist. Und dann passiert dieses Unglaubliche, ihr kennt das alle. Jesus kniet sich hin. Jesus fängt an, das zu machen, was eigentlich Sklavenarbeit ist. Er war sich nicht zu schade dafür. Andere Zeiten, andere Sitten und trotzdem ähnliches Verhalten. Ihr könnt ganz einfach fragen, wo bin ich, wo bist du, wo sind wir uns zu schade für die Drecksarbeit? Zu schade dafür, die Füße von anderen zu waschen. Sabine hat ja erst überlegt, baue ich das mit ein? Wir haben es jetzt rausgelassen aus dem Gottesdienst. Sabine hat sich getraut, aber ich weiß nicht, ob ihr euch getraut hättet. Ich setze mich hier hin und lasse mir mal so anständig die Füße waschen heute Morgen. Eigentlich hätten wir es dann mit allen machen müssen und dann wäre der Gottesdienst rum. Wäre auch eine Option. Aber anderen den Kopf waschen, da glaube ich, das können wir gut. Das fällt viel leichter, aber verkehrte Richtung, verkehrtes Körperteil, nicht oben, sondern unten. Also nicht zurechtweisen, zurechtstutzen, runterzumachen. Nein, das ist nicht unbedingt, ne? Die Lieblingsaufgabe, uns über die Füße zu erbarmen. Lange Rede, kurzer Sinn. Nehmen wir uns zu wichtig? Wie wäre es, wenn du auf einen anderen zugehst? Einen anderen, der dir fremd ist? Und das haben wir in der Gemeinde auch, dass wir gar nicht alle zuordnen könnten. Und gerade wenn dann auch noch Gäste da sind, und das ist schön, dass ihr da seid, sage ich auch einmal so im Gottesdienst mittendrin, das ist schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen. Und wenn wir dann sagen, ich möchte dich kennenlernen. Oder wie sagt es ein Kollege, erzähl mir deine Geschichte. Dann setzt man sich zusammen, trinkt nachher eine Tasse Kaffee und nimmt sich Zeit. Ganz tolle, einfache Sache. Wie wäre es, auch über Sprachgrenzen hinweg, das ist nochmal eine steile Nummer mehr, das ist nochmal eine Schippe drauf, zu sagen, ich verstehe dich ja eigentlich gar nicht. Und jetzt, aber will ich mich auf den anderen einlassen oder habe ich es lieber einfach? Jesus hat damals seine Leute darauf vorbereitet, dass er nicht mehr bei ihnen sein wird. Endzeitreden oder ja, Abschiedsreden Jesu. Weil er sein Leben für uns Menschen, zwar für alle, geben will. Und er bereitet sie darauf vor und sagt, ja, ihr sollt das tun, was ich für euch getan habe. Uns hinknien, uns nicht so wichtig nehmen, uns klein machen. Wir brauchen mehr als nur so ein nettes Armband. Ich habe meins jetzt auch gerade nicht um, aber dieses What would Jesus do? Das ist toll. Was würde Jesus tun? Ein Konjunktiv. Jesus würde sich hinknien, Jesus würde. Und ich? Tue ich das auch? Jesu Haltung zu uns, ja sogar zu seinen Feinden, zu ganz konkreten Menschen, die am Rand standen? Will ich das? Wollen wir das von Jesus lernen? Wie ich? Eine Lebenshaltung. Also keine Aktion, das machen wir mal, halten wir mal eine Woche durch oder ein Jahr und dann ist es wieder vorbei. So einfach kommen wir nicht aus der Nummer heraus. Deswegen merke ich, also für mich ist das eine Herausforderung zu sagen, das ist Dauerauftrag. Das ist eine Liebeshaltung, um die es geht. Also wie kann so etwas starten, indem wir uns dauerhaft umeinander kümmern, indem wir unseren Kreis großziehen, indem wir eben halt uns für die Füße der anderen interessieren. Und naja, vielleicht fangen wir erstmal mit dem Namen an. Sagen, wer bist du? Und wir stellen uns vor. Und dann, wir können fragen, wir können kennenlernen, wir können vielleicht einladen. Aber genau das macht doch etwas deutlich, das, was Jesus getan hat. Sich nicht zu schade zu sein. Für was auch immer Jesus uns aufträgt. Ihr merkt, Gottesdienst kann anstrengend sein. Also zumindest, wenn wir jetzt nicht nur hören, sagen, gut, dass wir darüber geredet haben, morgen ist Montag und dann machen wir wieder was anderes. Und nächsten Sonntag geht es ja sowieso wieder mit einem anderen Thema weiter. Ja, und dann geht es weiter, weil das ist eben halt nicht etwas, was nur Jesus sagt, sondern das begegnet uns durch die Bibel weg. Und hier wird im Hebräer 10, Vers 24 das auch noch einmal in meinen Augen auch sehr konkret: Lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Gegenseitiges Anspornen. Nicht abschotten, nicht ausgrenzen, nicht ohne, sondern wirklich zur Liebe anzuspornen. Das, was hier an Stilform gebraucht wird, ist eine Form der Selbstaufforderung. Also lasst uns, oder manche übersetzen auch, wir wollen, eine Selbstverpflichtung, wenn man so will, auf der Linie Jesu, eine bewusste Entscheidung, ja, ich will das, ja, ich mache mit. Und eben halt nicht nur ich, sondern wir. Und ja, wozu entscheiden wir uns hier? Einander dabei helfen, uns gegenseitig zu lieben. Für mich ist das so etwas wie ein Liebeförderungsprogramm, zu sagen, ja, wie kann ich dich dabei unterstützen, dass du andere liebst oder lieben kannst, lieben willst? Wie kannst du mich dabei unterstützen, da wo es mir vielleicht schwerfällt? Weil davon ist nicht die Rede, dass das einfach ist. Das steht hier nicht, sondern dass es wirklich konkret wird. Lasst uns aufeinander achten. Einander im Blick behalten. Wir haben den Auftrag zur Fürsorge. Wir übernehmen in der Gemeinde Verantwortung. Und von daher ist das eben halt nicht nur pastorale Gemeinde, sondern das ist ein Miteinander. Und das lebt von jedem Einzelnen. Und das ist das Schöne, das Platz für jeden Einzelnen. Jeder an seinem Platz und jeder, wir hatten das ja mit dem Netz draußen, dieses Netz zu sagen, ja, nur in diesem Zusammenhalt entsteht auch eine Stabilität. Wir lassen es nicht zu, dass wir auseinanderdriften. Wir lassen es nicht zu, dass wir ja zu einer Zwei- oder Drei- oder Mehrklassengemeinschaft werden oder Gemeinde werden, dass wir eine Klickengemeinde sind. Lust auf ein Experiment? Dann achtet nachher einmal draußen, beim Kaffee drauf, wer steht zusammen? Sind das immer nur die anderen? So, das Klickchen, das Krüppchen, mit wem stehst du nachher zusammen? Und wenn ich das jetzt sage, ja gut, das kriegen wir jetzt, hast du uns ja mit der Nase drauf gestoßen. Heute klappt das. Also Andreas und Sabine, ihr kriegt den Auftrag Sonntag drauf, achtet mal mit drauf, helft mir mit dabei. Wir gucken dann hinterher mal nach und vor allen Dingen, es beginnt ja mit dieser Nase. Ne? Also sprich, mit wem stehe ich zusammen? Aber es ist Dauerauftrag. Da geht es. Lasst uns aufeinander Acht haben. Dass es nicht irgendwelche Gruppierungen einfach gibt. Keine Schubladen, keine Vorurteile. Und ich habe beim letzten Mal schon darauf hingewiesen, hier steht etwas am Rand, das kann man jetzt auf die Entfernung nicht lesen, aber wenn man durch die Tür rausgeht, dann steht da etwas, was in diesen Zusammenhang hineingehört. Wiederherstellung der Beziehung zueinander. Wenn ich etwas wiederherstellen soll, dann war das mal da, aber ist nicht mehr da. Wenn ich bei meinem Computer etwas wiederherstellen will, dann habe ich entweder was gelöscht, was kaputt gemacht, wie auch immer. Das ist Arbeit. Es ist Aufwand, Wiederherstellung der Beziehung zueinander. Wie sieht das aus? Wo sind wir dran? Wo bist du dran? Und ich weite das gerne aus auf deine Familie. Wiederherstellung der Beziehung zueinander. Wie ist es um unsere Beziehung zueinander bestellt? Wie siehst du den anderen? Wie nimmt der dich wahr? Also, wie könnte es aussehen? Vielleicht brauchen wir so etwas wie einen Herzschrittmacher oder einen Liebesschrittmacher an der Stelle. Das heißt, mit wem hast du deine Not? Bete für ihn, für sie. Entscheide dich dafür, ihn oder sie zu lieben. Ich sage wirklich, entscheide, nicht für den Puls. Nicht, häng dir ein Bild auf und pack die Darts aus. Oder, es war mir klar, dass das so kommt. Aber das ist so, zu Hause habe ich dann manchmal auch gesagt, wenn meine Frau Kissen aufschüttelt und die mal so klopft, sage ich, hast du gerade an mich gedacht, mir so mal den Hintern zu versohlen? Aber wir haben, wenn wir ehrlich sind, wir haben solche Bilder. Und das ist für mich der Hintergrund dabei. Eben halt zu sagen, ich muss mir kein Bild aufhängen, um das jetzt wirklich so mit Gesicht, Name, Stimme zu verbinden. Aber nichtsdestotrotz wirklich zu gucken, entscheide ich mich, den anderen zu lieben. Auch wenn das ein bisschen knirscht. Und kann ich allen negativen Gedanken wehren? Versuche ich, andere kennenzulernen, neu kennenzulernen, die Schublade aufzumachen, den anderen rauszulassen? Vielleicht ist uns das nicht immer bewusst, aber die Liebe zueinander, der liebevolle Umgang miteinander, der wird in Gottes Wort im Zusammenhang mit unserer Liebe zu Gott gebracht. Die Bibelstelle kriegt ihr jetzt hier nicht sichtbar, die kriegt ihr nur aufs Ohr. Und zwar, wer in den ersten Johannesbrief hineinblättert. Kapitel 4, ich lese vier Verse, 7 und folgende und 20 und folgende. Ihr Lieben, da haben wir es gleich wieder, wir wollen einander lieben, Selbstaufforderung. Wir wollen einander lieben, denn die Liebe kommt von Gott und wer liebt, hat Gott zum Vater und kennt ihn. Wer nicht liebt, kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Also Zwischenbemerkung, kennst du Gott? Willkommen, Auftrag zur Liebe, aber ist noch nicht fertig. Wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Dieses Gebot hat uns Gott gegeben, wer ihn liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Und der Begriff des Hassens, das verbinden wir mit Abgrundtief, Ablehnung etc. In der Bibel, im biblischen Sprachgebrauch heißt hassen, du bist mir gleichgültig. Da beginnt Hass. Mach du doch, was du willst. Das interessiert mich nicht. Du bist außerhalb von. Also nicht noch mit Emotionen versehen. Nein, es beginnt mit dem mir doch egal. Und dann wird das mich echt knusprig für uns. Ihr merkt, mein Herz für dich. Jetzt kannst du dein Herz einmal auf die Goldwaage legen und gucken, wie es um dein Herz bestellt ist, Herzensangelegenheiten. Wofür entscheidest du dich heute? Wen willst du heute lieben? Ich sage das mal so bewusst. Wen willst du heute lieben? Wo ist eine Entscheidung dran zu sagen, Jesus zeigt mir heute die Person, die spürbar, erlebbar meine Liebe bekommen soll. Gemeinde mit Herz. Mein Herz für dich. Ich habe das bewusst so auf die 1:1-Ebene geschoben. Menschenorientiert, zum anderen hin, für ihn zu sein. Und damit schließe ich, da steht nirgendwo, das sagt Jesus auch nicht, das fällt euch in den Schoß. Er sagt nicht, das ist mal easy, das läuft mal eben so. Lieben ist echt anstrengend. Gerade dann, wenn der andere so wenig liebenswürdig erscheint. Aber genau das macht Gott mit uns. Er liebt mich, obwohl ich sein Feind war. Er hat mich schon vorher geliebt. Und er liebt mich auch da, wo ich im Ungehorsam bin. All das steckt drin. Also, mein Herz für dich. Jesus Christus, hab du Dank, dass du so eine große Liebe zu jedem Einzelnen von uns hast und dass du nicht darauf gewartet hast, dass wir irgendwo dich wieder lieben, damit du uns lieben kannst, sondern du hast dich auf deine Liebe hin festnageln lassen. Du hast zwischen Himmel und Erde gehangen, aus Liebe zu uns, aus Liebe zu mir und aus Liebe zu den Menschen um mich herum. Egal, ob sie was von dir wissen wollen oder nicht. Jesus, und ich weiß, wie oft genau mir diese Liebe fehlt. Und ich bitte dich, füll du mein Herz wieder ganz auf mit dieser Liebe, dass ich auch an den Stellen lieben kann, wo mir gar nicht nach Liebe zumute ist. Gib du Kraft dazu. Verändere du mich, damit ich lieben kann. Und dann schenk du mir deine Augen der Liebe, die den anderen anstrahlen können, die den anderen wahrnehmen. Gib du mir Worte der Liebe, Hände, die sich in liebevoller Weise ausstrecken, Gedanken der Liebe. Danke, dass du Veränderung bewirken kannst und willst. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen.